Schönen guten Morgen, auch von mir. Ja, mein Sohn Jonathan, der jetzt gerade mit den Kindern rausgehen darf, und auch ich, wir freuen uns sehr, dass wir so bald wieder hier sein können bei euch zu Gast. Im vergangenen November waren wir hier, da war hier ein Erziehungsseminar von Pastor Kerry Green, und jetzt ist es ja schon Februar. Anfang Februar und wir sind wieder da. Wie ist das gekommen? Nun, uns hat es so gut gefallen, dass wir jetzt die Gelegenheit genutzt haben der Berliner Winterferien. Nächste Woche haben wir Ferien und so haben wir also nicht diesen Druck, jetzt, dass morgen wieder die Schule anfängt. Deswegen sind wir jetzt zu Besuch. Und es ist tatsächlich so, dass Jonathan, mein Sohn, der 9 Jahre alt ist, dass es ihm so gut gefallen hat, weil er einfach so schnell auch Kontakte geknüpft hat zu den anderen Kindern hier. Und das fällt ihm sonst eher schwer. Also bei uns in Berlin, da ist er nicht so, außer mit seinem eigenen Bruder, nicht so eng verbunden mit anderen Kindern. Und von daher, ja, freuen wir uns, hier sein zu dürfen. Und wollten jetzt mal herausfinden, ob eure Kinder auch nach diesem Erziehungswochenende immer noch so gut erzogen sind. Also wenn wir jetzt in 3 Monaten nicht wieder hier sind, bedeutet das nichts Schlimmes über eure Kinder. Ja, wir bringen euch herzliche Grüße mit von unserer Gemeinde, der Bibelgemeinde Berlin. Und wir haben das uns auch wieder so letzten Sonntag erst neu bewusst gemacht. Wir wollen einander grüßen. Wir sind verbunden als Gemeinden, die wir an das Evangelium glauben. Und so kam eben die Idee, euch zu besuchen, und ich wollte auch gern anbieten, zu predigen, euch am Wort zu dienen. Und wie interessant, dass ich so an diese Predigt dachte, wozu Gott rettet. Und ausgerechnet heute haben wir Zeugnisse gehört, wie Gott gerettet hat. Wir haben eben zusammen uns erinnert, was der Herr Jesus für uns getan hat am Kreuz und dann durch seine Auferstehung. Und so hat Gott es einfach so geführt, dass wir jetzt diesen Text vor uns haben und uns Gedanken machen, wozu Gott uns gerettet hat. Ihr dürft gern sitzen bleiben, ich bete noch kurz für die Predigt. Vater im Himmel, von Herzen danke ich dir für dein heiliges Wort, das auch heute noch irrtumslos und vertrauenswürdig ist, das uns die Augen öffnet für die Realität und auch jetzt die Augen öffnet für die Dinge, die größer sind als unser eigenes begrenztes Leben, nämlich deine Errettung, dein Plan, der schon von Ewigkeit her besteht und den du auch genauso ausführen wirst, wie du es verheißen hast. Hilf uns zu verstehen, wozu wir gerettet sind, und Herr, rufe du in dieser Stunde auch solche zu dir, die noch nicht gerettet sind, denn du bist immer noch barmherzig und gnädig. Bitte gib du deinen Segen nun zum Reden und Hören. Amen. Dein bestes Leben jetzt. So lautet ein Buchtitel eines falschen Lehrers. Nun, dieser falsche Lehrer, sein Name ist Joel Osteen, und er ist bekannt in Amerika, weil er eine sehr große Gemeinde hat. Zu seinen Gottesdiensten kommen wöchentlich über 43.000 Menschen. Sie treffen sich in so einem ehemaligen Basketballstadion, und die Halle ist voll, und auch dieses Buch gibt es mittlerweile auf Deutsch. Bitte nicht kaufen. Ich verwende das als eine Abschreckung oder als ein Beispiel dafür, was heutzutage christlich genannt wird. Und auf dem Cover des Buches steht also, Zitat, Joel Osteen zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Leben zum Besseren wenden und Erfolg, Freude und Zufriedenheit zu Ihren täglichen Begleitern machen. Zögern Sie nicht länger. Beginnen Sie noch heute Ihr bestes Leben. Zitat Ende. Dieses Buch wurde 5 Millionen Mal verkauft. Das heißt, Millionen glauben womöglich, dass das christlich ist, dass es christlich ist, eine hohe Sicht von sich zu haben und selbstsüchtigen Erfolg zu suchen. Und das beste Leben jetzt, und zwar in diesem Moment auf dieser Erde zu haben. Wir fragen uns und wir fragen Gottes Wort, was hat Gott wirklich mit seinen Kindern vor? Und Wozu sind wir gerettet? Lasst uns dazu in der Bibel den ersten Petrusbrief aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 1. Und wie der Titel schon sagt, hat der Apostel Petrus diesen Brief geschrieben. Ich habe gehört, dass ihr durch die Apostelgeschichte geht und so ist euch Petrus sehr gut bekannt. Ja, Petrus war vom Beruf einfacher Fischer in Galiläa, nicht besonders hoch angesehen, aber er wurde von Gott errettet und zwar von dem Herrn Jesus Christus persönlich. Er schreibt also als jemand, der selbst Rettung erfahren hat. Er weiß, wovon er spricht. Er weiß auch, wie es ist, den Glauben zeitweise zu verleugnen. Er war schon gerettet und dann unter dem Druck verleugnete er seinen Herrn, unter dem Druck von ein paar Leuten, die um ihn herum standen und fragten, bist du nicht auch einer von diesen Jüngern? Er sagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kenne diesen Mann nicht. Und er hat ihn verleugnet. Aber dann hat der Herr Jesus ihn wiederhergestellt. Und was für ein mächtiger Diener Gottes wurde er. Und das habt ihr in der Apostelgeschichte gesehen. Nun, dieser Apostel Petrus erlebte selbst Verfolgung aufgrund seines Glaubens. Sehen wir auch in der Apostelgeschichte, dass er gepredigt hat und dann wurden sie eingekerkert oder wurden geschlagen und er hat Verfolgung selbst erlebt an seinem eigenen Leib. Und jetzt schreibt er hier den ersten Petrusbrief an verfolgte Christen. Und wir lernen aus den ersten beiden Versen, dass diese verfolgten Christen in einem großen Gebiet lebten, nämlich in dem Gebiet von Kleinasien. Kleinasien ist euch vielleicht nicht so geläufig, aber ihr kennt sicher alle die Türkei. Denn in dem heutigen Gebiet der Türkei, dort waren damals diese Gläubigen verstreut. Sie wurden immer mehr für ihren Glauben verfolgt. Und diese Verfolgung, wie sah die aus? Verfolgung ist nicht immer ins Gefängnis werfen und für den Glauben töten. Nein, diese Verfolgung war vor allem durch Worte. Wir lesen, und ich gebe euch jetzt ein paar Stellen. Sie wurden als Verbrecher verleumdet, 2 Vers 12. Ihre Gegner schmähten sie, 3 Vers 9. Ihr Lebensstil wurde gelästert, 3 Vers 16, und sie wurden verleumdet, 4 Vers 4. Ihr merkt also, Verleumdung, Lästerung, ihnen wurde was Schlechtes angehangen. Also es war eher dieser Druck durch falsche Anschuldigungen, durch Worte. Und Worte können auch mal sehr verletzen, oder? Es ist häufig schwerer zu ertragen als Schläge, die sind schnell vorbei. Aber Worte, die bleiben bestehen und die lasten auf dir falsche Anschuldigungen. Versetzt euch in die Lage dieser Gläubigen hinein, die gerecht und gut gelebt haben, aber die jetzt für ihren Glauben verleumdet wurden. Und Petrus kannte diese Gläubigen, denn aus 1. Korinther Kapitel 9 wissen wir, dass Petrus auch gereist ist, dass er also einen Reisedienst hatte, dass er diese Gläubigen in Kleinasien kannte und dass er sie liebte, weil er nennt sie mehrmals Geliebte. Das sagt er mehrmals in dem Brief, Geliebte. Er hat sie lieb und er will sie in diesem Leid ermutigen. Was würdest du jemandem sagen, der nichts dafür kann, verleumdet zu werden und den du ermutigen willst? Und diese Worte müssen sehr gut gewählt sein. Und Petrus hat sehr gute Worte gefunden durch Gottes Geist, hat er wirklich Gottes Wort geschrieben. Und was ermutigt leidende Christen? Nun, leidende Christen ermutigt der Blick auf ihr Heil. Und damit beginnt er seinen Brief mit dem Blick auf das Heil, mit dem Blick auf die Rettung. Und wir schauen uns aus diesem ersten Teil heute 3 Verse an, nämlich die Verse 3 bis 5 aus diesem längeren Abschnitt über die Errettung. Ich lese uns den Text hier nach der Schlachter 2000, 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Soweit der Text. Und dieser Abschnitt fasst das Wunder der Errettung so zusammen, in diesen wenigen Worten. Und als Einleitung, bevor wir zu dem Wozu kommen, jetzt noch ein paar andere Wahrheiten über die Errettung. Bei der Errettung können wir auch fragen, wieso? Das ist eine sehr wichtige Frage. Denn wenn wir heute auf die Straße gehen und den Menschen sagen, Gott will dich retten, was würden die Leute denken? Rettung von meiner zänkischen Frau? Oder Rettung aus meinem schlimmen Job? Oder Rettung aus der Misere in diesem Land? Oder was auch immer? Wieso? Nun, wieso finden wir hier in Vers 3? Gott, der Vater, hat uns wiedergeboren. Was tut der Vater? Er hat uns wiedergeboren. Wörtlich heißt es hier, er hat uns von Neuem gezeugt. Er hat uns von Neuem gezeugt. Das, was ein Vater tut, und bei Geburt denken wir, ja, wenn das Kind geboren wird. Nun, geistlich gesehen gibt es keine Schwangerschaft. Das Zeugen und das Gebären ist derselbe Moment. Also der Vater hat neues Leben geschaffen, aber warum war das nötig? Gott hat uns wiedergeboren, weil wir total verdorben sind. Gott rettet uns, weil wir total verdorben sind. Und das hat auch Petrus in seinem Brief immer wieder erklärt. Zum Beispiel schaut mal in Vers 14, da müsst ihr nicht lange suchen. In Kapitel 1, Vers 14 steht, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Also von Natur aus dienen wir einfach dem, was wir begehren, was wir wollen. Und wir sind dabei unwissend. Das heißt, in anderen Worten, wir haben keine Augen dafür, was eigentlich Sache ist, nämlich dass Gott unser König ist und der Herr ist und dass wir seinem Willen folgen sollen. Wir tun einfach unseren Willen, ohne zu fragen, was Gott will. Wir sind unwissend. So wie wenn du in ein anderes Land fährst und du weißt nicht, wie schnell du fahren willst und fährst einfach mal 150 und dann auf einmal bist du rausgewunken. Hier war nur 100 erlaubt. Dann sagst du einfach, ich habe es nicht gewusst. Okay, gut, fahr weiter. Nein, Unwissenheit schützt nicht davor, dass du dir Schuld anhängst, dass du auch bestraft werden musst. Und so waren wir unwissend. Und Gott musste eingreifen, weil es war nicht nur einfach Information. Nein, unser Herz, unsere Begierden waren ja da. Wir wollten etwas anderes. Und Gott musste uns völlig neu machen. Und wieso rettet Gott? Weil wir verdorben sind. Zweitens, wen rettet Gott? Auch das finden wir hier in Kapitel 1, Vers 2. Da wird gesagt, dass werden die Empfänger als die auserwählt sind angeredet. Und damit schließt sich Petrus ein. Und zwar auserwählt gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters. Dieses Wort Vorsehung kennen wir auch aus Römer Kapitel 8, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor erkannt. Und dieses Wort vorher erkennen bedeutet wörtlich vorher lieben. Das Wort erkennen in der Bibel ist ein sehr intimes Wort. Vorher erkennen, vorher lieben. Das heißt, in anderen Worten, wenn Petrus hier seine Empfänger als die auserwählt sind anspricht, dann erinnert er sie daran, dass Gott schon vor der Schöpfung seine Liebe auf diese bestimmten Menschen gesetzt hat. Und das ist eine große Ermutigung. So wie du ermutigt wirst, wenn jemand dir bewusst einen Brief schreibt oder dir bewusst eine E-Mail schreibt, weil er an dich gedacht hat. Wow, so hat Gott an diese Gläubigen in Kleinasien gedacht. um sie zu retten. Warum rettet Gott? Eine dritte Frage, warum rettet Gott? Warum tut er das eigentlich? Nun, das sehen wir in Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund zeigt uns den Grund. Warum? Aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist sein Mitleid mit Elenden, seine Hilfe in Not. Und genau das hat er getan. Gott hat aus Barmherzigkeit gerettet. Also nicht aus Werken, nicht weil wir es verdient haben, dass er uns herausrettet, dass er uns neues Leben schenkt, sondern er hat es aus Barmherzigkeit, einfach aus seiner Liebe heraus getan. Und so ist alles menschliche Erbarmen ist so klein im Gegensatz zu Gottes Barmherzigkeit, so wie wenn du ein Streichholz neben den Kölner Dom stellst. Das ist die Barmherzigkeit des Streichholzes, die wir Menschen aufbringen. Im Gegensatz dazu sagt Petrus, große Barmherzigkeit, dass Gott sich über uns erbarmt hat. Das ist das Warum. Dann noch viertens das Womit, sehen wir auch in diesem Text, nämlich in Vers 3, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Daran haben wir gerade gedacht. Wir haben an den Tod Jesu gedacht, aber ohne den Tod keine Auferstehung. Also wenn Petrus sagt, durch die Auferstehung, dann schließt er den Tod Jesu mit ein. Ohne Tod keine Auferstehung. Und so ist das Mittel unserer Errettung, ist Jesu Kommen und sein Kreuz. Dass er an unserer Stelle diese Schuld, die wir auch in Unwissenheit auf uns geladen haben, aber auch willentlich auf uns geladen haben, weil wir unseren Begierden gefolgt sind, die hat er auf sich genommen, als der Unschuldige, als das unschuldige Lamm. Und dadurch, nur dadurch, werden wir gerettet. Das womit? Und jetzt sind wir bereit, uns unserer heutigen Frage zuzuwenden, nämlich, wozu rettet Gott? Jetzt wissen wir, woraus er uns gerettet hat, warum er das gemacht hat, durch welches Mittel er es gemacht hat. Aber wozu macht er das eigentlich? Was ist sein Ziel? Und achtet einmal darauf, wenn wir jetzt uns das Ziel der Errettung anschauen. Und wenn ihr mitschreibt, geht es jetzt um das dreifache Ziel deiner Rettung. Das dreifache Ziel deiner Rettung, damit du ausharrst. Warum erzähle ich euch das hier? Nun, ihr wisst es, wenn ihr gläubig seid und wenn ihr jetzt frisch gläubig seid, dann werdet ihr das auch erleben, dass es nicht jeden Tag gleich leicht ist, gleich einfach ist, als Christ in dieser Welt zu leben. Es kommen Zeiten, da fällt es dir schwer. Es kommen Zeiten, da kämpfst du gegen deine Neigung, doch den einfachen Weg zu gehen oder dem Druck der Menschen nachzugeben. Und genau in diesen Momenten musst du dich auf das Ziel deiner Errettung besinnen, das dreifache Ziel. Was ist Gottes Ziel mit deiner Rettung? Nun, erstens, lebendige Hoffnung. Schaut mal hier in Vers 3, heißt es, dass Gott uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und so, es ist also wichtig, dass wir das Wort Hoffnung verstehen. Wenn wir sagen, hoffentlich regnet es morgen nicht mehr und scheint die Sonne. Regen ist auch gut, aber es ist schön, die Sonne zu sehen. Ist das mit Hoffnung gemeint? Nein. Hoffen in der Bibel ist ein Erwarten, ein festes Erwarten dessen, was verheißen ist. Und die Frage stellt sich bei uns, worauf hoffe ich und worauf hoffst du? Also was erwartest du? Zum Beispiel wartest du vielleicht auf deinen Schulabschluss? Wartest du darauf, dein Studium zu beenden? Oder lebst du darauf hin, dass du heiraten kannst, einen Ehepartner findest? Oder ist so dein Ziel, dass du endlich mehr Gehalt bekommst, dass du vielleicht einmal dein eigenes Haus besetzen kannst? Oder dass du Enkelkinder siehst? Ist das deine Erwartung, wonach du dich ausstreckst? oder eine sorglose Rente zu erleben. Nun, mein Freund, ich möchte dir sagen, all diese Hoffnungen, die sich auf dieses Leben beziehen, die sind wie ein morscher Stamm, der leicht umknickt. Du kannst dich nicht daran hängen, du kannst dich nicht darauf verlassen. Worauf du dich verlassen kannst, ist die lebendige Hoffnung, die Petrus hier meint. Und was ist diese lebendige Hoffnung? Nun, in anderen Stellen lesen wir davon, dass wir worauf hoffen? Auf den Himmel, Kolosser 1, Vers 5. Auf die Herrlichkeit bei Gott, Kolosser 1, Vers 27. Oder auch ein himmlisches Erbe, Titus 3, Vers 7. Und diese Hoffnung, anders als jetzt so eine Hoffnung, die vergänglich ist, die ist lebendig, sagt Petrus. Also die ist pulsierend, da ist Leben drin. Diese Hoffnung ist kraftvoll und darum auch andauernd. Es gab am 5. August 2010, also jetzt schon bald 10 Jahre her, da gab es ein Grubenunglück in Chile. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das ging dann durch die Medien. Da wurden also mehrere Bergleute, nämlich 33, die wurden zugeschüttet und 700 Meter unter Tage waren sie dort irgendwo verschüttet. Und jetzt liefen diese Rettungsaktionen, sie zu finden. Und nach 17 Tagen haben sie tatsächlich eine Bohrung gemacht, die diesen Raum getroffen hat, wo diese 33 Leute verschüttet waren. Und wisst ihr, könnt ihr euch das vorstellen, wie das war, als sie dieses Rohr dort reingerammt haben und dann auch zum ersten Mal diese Klopfzeichen hörten. Da wussten die oben sind, die leben noch. Aber für die unten waren, wussten sie, sie haben uns gefunden. Wisst ihr, so ist für uns der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Er ist Gottes Verbindung zu uns in unserer Verlorenheit, wo wir nicht rauskommen, wo wir auf Hilfe angewiesen sind. Der Jesus Christus. Du sagst vielleicht, ich sehe ihn nicht. Er war mal hier, ja, aber jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Was ist dein Rohr, wo du dich festhalten kannst? Dein Rettungsrohr ist die Bibel, ist das Evangelium. Weil so real, wie Jesus hier auf der Erde war, so real ist Gottes Wort für dich real und ist deine Hoffnung. Und in diesem Wort lesen wir von dieser lebendigen Hoffnung, die wir haben. Was ist das erste Ziel deiner Errettung? Dass du lebendige Hoffnung hast. Was ist das zweite Ziel deiner Errettung? Das finden wir in Vers 4, in 1. Petrus 1. Das zweite Ziel ist ein ewiges Erbe. Ein ewiges Erbe. Petrus beschreibt unsere lebendige Hoffnung hier auf eine zweite Weise. Gott hat uns gerettet, um uns ein himmlisches Erbe zu schenken. Und woraus erkenne ich das? Nun, aus dem Wort zu. Ja, er hat uns wiedergeboren, der Vater, zu einer lebendigen Hoffnung, steht in Vers 3. Und jetzt in Vers 4, in meiner Bibel beginnt das auch mit dem Wort zu. Also hier sehen wir ein zweites Ziel zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Und so sehen wir hier mehrere Eigenschaften unseres Erbes. Ja? Wenn du Christ bist, wenn du wiedergeboren bist, dann gilt es jetzt für dich, was Gott dir verheißen hat. Ein Erbe, das unvergänglich ist. Ja, Kinder erben von ihren Eltern. Und auch Kinder Gottes erben von ihrem himmlischen Vater. Ein unvergängliches Erbe. In anderen Worten, das Erbe kann nicht zerstört werden. Es kann nicht vernichtet werden. Es löst sich nicht auf. Es zerfällt nicht. Es wird nicht pleite. Und es stirbt nicht. So anders als unsere Welt. Ja, wir haben Häuser, wir leben in Häusern und diese müssen immer mal wieder renoviert werden. Da bröckelt der Putz ab und es wird hässlich. Innen drin muss man es auf den neuesten Stand bringen, renovieren. Häuser, die kannst du nicht einfach hinstellen und dann bleiben sie 2000 Jahre so stehen. Zerfällt. Genauso Kleider. Kleider scheuern durch. Kleider haben Laufmaschen und irgendwann sind sie Altkleider. Autos. Genauso. Und auch wenn Oldtimer rumfahren, dann weißt du, okay, da hat jemand Arbeit reingesteckt, weil der fährt nicht einfach so seine 30, 40 Jahre ohne das, was man etwas tut. Alle Dinge, die wir irgendwie kennen in dieser Welt, die vergehen. Und deswegen ist es so besonders, dass wir ein Erbe bekommen, das unvergänglich ist, dem der Zerfall nichts anhaben kann. Und zweitens, dieses Erbe ist unbefleckt. Und achte mal darauf, was da für eine Ermutigung drinsteckt. Das ist unbefleckt. Nun, wir denken jetzt vielleicht an ein weißes Hemd, was irgendwie einen Fleck hat. Unbefleckt ist hier moralisch gemeint. Also die Sünde kann diesem Erbe nichts anhaben. Es ist unantastbar für jede Befleckung durch Sünde. Und jetzt überleg mal, was das bedeutet. Das heißt, wenn wir dieses Erbe bekommen, wenn wir dieses Erbe in Empfang nehmen, können wir es nicht mehr durch Sünde verlieren. Frage, können wir im Himmel noch sündigen? Antwort, hier steht es, nein. Nein. Sind das nicht gute Nachrichten? Wenn du das Erbe bekommst, dann weißt du, du wirst es nie mehr verlieren. Es ist unbefleckt. Und drittens, es ist unverwelklich, also es verliert nie seine Schönheit. In dem Lied heißt es, dass die Blumen schön sind und dass die Menschen schön sind in der Jugendzeit. Aber all das vergeht und verwelkt. Und so haben wir vielleicht den Blumenstrauß vor Augen, der verwelkt und irgendwann schmeißt man ihn in den Biomüll. Oder wir sehen die Bilder an der Wand, wenn wir vielleicht bei der Oma zu Besuch sind und sehen, oh, so jung warst du mal, Oma, so hübsch warst du. Aber Schönheit vergeht, zumindest äußere Schönheit. Nun, was bedeutet das für unser Erbe und wie ist das ermutigend? Das Erbe verliert nie seinen Reiz. Frage, der Himmel, der wird doch irgendwann langweilig, oder? Wenn man da nur singt, was nicht der Fall ist, aber ich will nicht in den Himmel, das ist irgendwie, diese Vorstellung ist langweilig. Antwort, du hast es nicht verstanden. Du bist blind. Das Erbe wird nie seinen Reiz verlieren. Im Himmel wird uns nie langweilig werden und wir werden nie irgendwie unzufrieden sein. Das Erbe wird nie seinen Reiz verlieren und so ist es unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Es ist einfach absolut unzerstörbar. Also jetzt haben wir so einen ersten Punkt erreicht. Das Erbe ist also vollkommen sicher. Warum? Das sehen wir auch im nächsten Satzteil. Es wird im Himmel aufbewahrt für uns. Seht ihr das in Vers 4? Das ist was? Das Erbe. Das Erbe wird im Himmel aufbewahrt für uns. Okay, also das Erbe wird aufbewahrt, aber als Bibelschülerinnen und Schüler, die wir alle sind, wenn wir Christen sind, fragen wir uns, wer bewahrt es denn auf? Wird der hier genannt? Nein, wird nicht genannt. Aber wer wohnt denn im Himmel? Wer ist imstande, ein Erbe aufzubewahren? Wer gibt denn das Erbe? Gott, der Vater. Gott, der uns das Erbe gibt, er bewahrt es auch. Und könnt ihr euch jemanden besseren vorstellen, der das Erbe bewahrt, als der Allmächtige, der Souveräne, der auf dem Thron sitzt? Dieser bewahrt dein Erbe im Himmel. Dort, wo niemand hinkommt, wie ein wertvolles Gut im Tresor, so bewahrt Gott dein Erbe. Und die Frage ist, Vielleicht wie der verlorene Sohn, der gefragt hat, warum kann ich mein Erbe nicht jetzt schon haben? Und das ist eine aktuelle Frage. Erst letzte Woche habe ich über eine Gemeinde gelesen in Berlin, die auch, denke ich, sehr populär ist, populärer wird. Eine Gemeinde, die viele verschiedenste Veranstaltungen hat und deren Vision ist, die trifft sich in einem Kino übrigens, eine Gemeinde in Berlin mit der folgenden Vision, Zitat, wir sind eine Gemeinde, die Tag und Nacht betet, Menschen findet, fördert und freisetzt und den Himmel auf die Erde bringt. Klingt sehr gut, oder? Den Himmel auf die Erde bringen. Problem ist, ist nicht biblisch, weil Gott hat den Himmel nicht jetzt verheißen, sondern für die Zukunft. Und deswegen die Frage, warum bekommen wir das Erbe nicht schon jetzt? Nun, in 1. Korinther 15, Vers 50 sagt Paulus, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Also wir warten noch darauf, dass unser jetziges Fleisch und Blut, unser Körper, dass wir davon befreit werden, wenn Jesus wiederkommt. Und dann wird er uns retten von unserem alten Körper, damit auch von jedem Überrest der Sünde. Und wisst ihr, wie unser neuer Körper sein wird, was wir lernen aus der Schrift? Er wird erstens unvergänglich sein, er wird makellos sein, also gibt es kein Makel, keinen Runzel. Er wird stabil sein im moralischen Sinne, also wir werden nicht sündigen können, haben wir eben schon gesagt. Und unser Körper wird Christus ähnlich sein. Wir werden in allem im Einklang sein mit dem Herrn Jesus. Das ist nicht jetzt verheißen, sondern für die Zukunft. Wenn Christus wiederkommt, wenn er unsichtbar wiederkommt in der Entrückung, um uns zu sich zu holen. Und nur schon mal so ein bisschen ein Vorgeschmack, was wir erben werden. Hier wird es ja genannt, dass es im Himmel aufbewahrt wird, das Erbe. Und ihr fragt euch vielleicht, okay, jetzt habe ich gelernt, das ist ein tolles Erbe. Es kann nicht kaputt gemacht werden, es wird aufbewahrt. Aber was ist es denn genau? Was erbe ich denn jetzt? Nun hier ein paar Versuche, das zu beschreiben. Wir erben ein Reich, wo Christus regiert, wo er uns Lob, Ehre und Herrlichkeit schenkt. 1. Petrus 1, Vers 7. Wir erben Dienst für Gott. Wir dürfen weiterhin Gott dienen. Und hoffentlich ist es unsere Freude, Gott zu dienen. Matthäus 25, Vers 21. Wir erben eine Welt, in wo wir weiterhin essen und trinken und auch arbeiten. Jesaja 65, Vers 17 bis 25. In diesem Himmel, der auf der neuen Erde sein wird, da wird es auch weiterhin Nationen geben. Ja, in gewisser Weise auch Politik, aber nicht negativ gemeint. Offenbarung 21, Vers 24. Wir werden Wohnungen haben, die der Herr uns bereitet. Johannes 14, 2 bis 3. Und wir werden Feste feiern. Lukas 15, Vers 7. Ein Fest im Himmel. Also, darauf können wir uns freuen. Der Himmel ist nicht irgendwie eine Wolkenwelt, wo wir mit Harfe spielen. Das kommt aus der griechischen Philosophie. Das wurde hineingelesen in die Bibel. Nein, der Himmel ist die neue Erde, die Gott schafft. Aber so, wie Gott sie will. Und wir werden weiterhin einen Körper haben, einen neuen Körper. Körper und Geist werden wir sein. Und wir werden Gott für immer dienen. Als Nationen essen und trinken, feiern. Also all das, was wir an dieser Welt eigentlich gut finden, aber dann ausschließlich das Gute. Darauf kannst du dich freuen, wenn du Christus als Herrn und Erlöser hast. Okay, aber jetzt zu dir und mir. Womit sind deine Gedanken tagtäglich gefüllt? Wie oft denkst du über dein Erbe nach? Wie oft denkst du darüber nach, was Gott dir verheißen hat? Ich kann mir vorstellen, die Gläubigen in Kleinasien, die verfolgt wurden, die in dieser Welt nicht mehr viel zu holen hatten, die haben das aufgesogen wie ein trockener Schwamm. Das war für sie Nahrung. Kann es sein, dass wir vielleicht zu sehr in dieser Welt verwurzelt sind, dass wir zu wenig darüber nachdenken, über den Himmel? Denn in Kolosser 3 sagt uns doch Gottes Wort, sinnt auf das, was droben ist. Wir haben einen Befehl, darüber nachzudenken. Nicht um dieser Welt zu entfliehen, aber um unser Leben in dieser Welt richtig zu leben. Was ist Gottes Ziel mit deiner Rettung? Erstens deine lebendige Hoffnung, zweitens dein ewiges Erbe und drittens und letztens dein sicheres Heil. Das sichere Heil in Vers 5. Warum dieser Punkt? Nun, weil es hier steht und weil Gott sich das so gedacht hat. Nicht nur das Erbe ist sicher, aber das sicherste Erbe nützt nichts, wenn der Erbe, die Person, es nicht in Empfang nehmen kann. Stell dir vor, jemand erbt, hat ein wunderbares Erbe, aber er fährt dorthin, um das zu empfangen und hat einen Autounfall und stirbt. Tot. Das wäre eine Katastrophe. Und die Frage, kann dir das passieren? Kann uns das passieren, dass wir auf dem Weg, das Erbe zu empfangen, umkommen? Also können wir es verlieren? Vers 5 gibt die Antwort. Wer bewahrt das Erbe? Gott allein. Wer bewahrt die Erben? Gott allein. Schaut mal in den Text. Die wir, also die Erben, in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Also Gott offenbart, oder Gott, besser gesagt, bewahrt durch seine Macht die Erben. Und zwar so wie ein Militäroberst eine Stadt bewahrt vor Angriffen und vor Fahnenflucht. Und wodurch bewahrt Gott? Auch das könnt ihr hier erkennen. Wo steht das Wörtchen durch? Bewahrt werden durch den Glauben. Also durch den Glauben. Und echter Glaube bedeutet nicht nur, ich kenne die Wahrheit über Gott. Echter Glaube bedeutet nicht nur, ich habe den Bibelkurs gemacht und ich kann dir jede Lektion auswendig aufsagen. Ich kann dir das Evangelium erzählen. Nein, echter Glaube heißt, ich kenne die Wahrheit. Ich bin überzeugt von der Wahrheit und ich verlasse mich auf die Wahrheit. Das ist Glaube. Und durch diesen Glauben bewahrt Gott zu dem Heil. Und so ist es das zukünftige Heil, sagt er hier, das geoffenbart werden wird. Ja? Geoffenbart zu werden in der letzten Zeit, das ist Zukunft. Also ich dachte, wir haben jetzt schon unser Heil. Ja, es gibt die vergangene Errettung, da, wenn du dich bekehrst und gerettet wirst von deiner Schuld. Es gibt auch eine Errettung, die andauert, nämlich jeden Tag rettet uns Gott vor dem Einfluss der Sünde. Er bewahrt uns davor zu sündigen. Aber dann gibt es auch einen zukünftigen Aspekt, wenn er uns befreit von unserem vergänglichen Leib. Und auf dieses Heil schaut Petrus hier. Das zukünftige Heil. Dann, wenn das Heil, das schon bereit ist, in seiner ganzen Fülle sichtbar gemacht wird. Und wann? Nun, wenn er wiederkommt. Wenn Christus wiederkommt, dann wird das passieren. Und in der Zwischenzeit bewahrt Gott jedes seiner Kinder durch den Glauben. So wie Petrus das selbst erlebt hat. Er hat den Herrn verleugnet, aber der Herr hat ihn wiederhergestellt. Und der Herr hat für ihn gebetet. In Lukas 22, Abvers 31 steht, dass Christus betet, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das heißt, der Herr Jesus betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Auf der anderen Seite müssen wir selbst glauben. Es ist unsere Verantwortung. Das kann dir niemand abgeben. Abnehmen, haben wir heute gesagt. Und so sagt uns dieser Text, dass niemand sich irgendwie in den Himmel schleppt. So, du musst ihn immer anstoßen, ja. Niemand kommt in den Himmel, der fortlaufend in Unzucht lebt, in Ehebruch lebt, in Götzendienst lebt, in Habsucht oder Trunkenheit lebt. 1. Korinther 6, Vers 9 haben wir hier auch vorne gelesen. Also, stattdessen sagt die Schrift, bringt der Gläubige Frucht mit Ausharren. Er hält an Jesu Worten fest. In anderen Worten, er glaubt. Und das ist interessant, oder? Diese zwei Blickwinkel. Als Christen werden wir von Gott bewahrt. Aber er bewahrt auch nicht ohne den Glauben. Der Glaube ist der Weg, das Mittel. Und so es ist unsere Verantwortung, im Glauben auszuharren, Frucht zu bringen. Aber über dem steht Gott und er bewahrt uns als Gläubige. Ja, und das haben wir an Petrus gesehen. Ich könnte euch noch andere Beispiele jetzt geben aus der Kirchengeschichte, wo Leute erst ihren Glauben widerrufen haben und dann ihren Widerruf wieder rückgängig gemacht haben. Aber Petrus, halten wir uns an dem Beispiel fest. Jemand, der den Glauben verleugnet hat und dann umgekehrt ist davon. Aber kein wahrer Gläubiger wird seinen Glauben dauerhaft verleugnen. Geht nicht, weil hier steht, dass wir durch den Glauben bewahrt werden bis zum zukünftigen Heil. Und so harre aus im Glauben. Nun, wozu rettet Gott? Wir haben uns das angeschaut, das dreifache Ziel. Aber wozu könnte auch anders beantwortet werden, nämlich nicht nur zu welchem Ziel, also zu welchem Ziel hin, sondern auch zu welchem Zweck. Zu welchem Zweck errettet Gott? Und das ist jetzt unser letzter Punkt, nämlich welchen Zweck hat Gott? Das lernen wir auch aus diesem Text in Vers 3 am Anfang. Was steht da? Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt in anderen Worten, Gott rettet uns zu seiner eigenen Ehre. Er will gelobt werden, er will Lob empfangen, deswegen macht er das. Und so ist auch Lob die logische Antwort auf Gottes Heil. Ihm steht das Lob zu, oder? Davon muss ich euch nicht überzeugen. Wenn wir jetzt diese Errettung gesehen haben, wenn wir sehen, was er uns in Zukunft auch schenken will und wird, dann gebührt ihm einfach nur Lob. Wir können nur loben. Gelobt sei Gott. Er lobt zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Er rettet zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, sagt Epheser 1. Aber ebenso auch, und das ist wunderbar, Gott rettet, um seine eigene Ehre darzustellen. Und das möchte ich euch zum Abschluss noch zeigen. Geht mal zu Johannes Kapitel 5. Johannes 5. Johannes gibt uns so schöne Einsichten, wie Jesus zu seinem Vater spricht oder auch über seinen Vater spricht. Johannes 5, Vers 20 steht, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Wir sind so gewohnt zu sagen, Jesus liebt dich, Gott liebt dich und es ist wahr. Jesus liebt dich ganz gewiss. Aber andersrum, und das ist für uns keine Überraschung, der Vater liebt den Sohn. Gott, der Vater, liebt seinen Sohn über alles. Und der Sohn liebt auch den Vater. Und wenn ihr jetzt mal zu Johannes 17 geht, ein weiterer Vers über die Liebe innerhalb der Dreieinheit, innerhalb von Gott, dem Vater, Sohn und Heiliger Geist, da lesen wir in Johannes 17, Vers 24. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. wieder diese Liebe. Der Vater liebt den Sohn. Und jetzt bringen wir das mal alles zusammen. Zu welchem Zweck rettet Gott eigentlich uns Menschen? Aus jeder Nation und jeder Sprache, aus jedem Zeitalter. Nun, er rettet uns als ein Geschenk. Wir sind ein Geschenk. Wisst ihr, die Errettung hat nicht uns zum Endziel. Es gibt noch ein größeres Ziel. Es geht nicht so sehr darum, dass der Vater dich liebt, auch. Es geht auch darum, dass der Vater dich liebt und für dich seinen Sohn hingegeben hat. Aber es geht, und ich sage, es geht noch viel mehr darum, dass der Vater seinen Sohn liebt und ihm eine Braut schenken will. Und es geht darum, dass der Sohn die Menschen, die er von Gott bekommen hat als Geschenk, hier steht es, die du mir gegeben hast, dass er sie dem Vater erkauft, um sie ihm wieder zurückzuschenken. Liebe macht Geschenke. Dazu hat Gott uns gerettet, dass wir zu seiner Ehre sind, dass wir seine Ehre darstellen, dadurch, dass wir ein Geschenk sind für den Sohn und ein Geschenk für den Vater. Und schließlich, was lernen wir daraus? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du erwartest dieses Erbe und du bist gerettet, oder du bist nicht gerettet. Und wenn dir Gott jetzt bewusst machst, dass du nicht gerettet bist, dass du noch nicht von deiner Sünde umgekehrt bist, dass du noch deinen eigenen Begierden nachläufst und dass du bisher unwissend, also wie blind warst, dann kehr jetzt um, weil der Vater ist barmherzig. Und er hat schon einen Weg geschaffen durch den Tod und die Auferstehung Jesu, damit du versöhnt werden kannst mit ihm. Und so glaube an Christus als das einzige Opfer für deine Sünden. Glaube an Christus, dass er auferstanden ist von den Toten. Und ja, kehre um zu ihm als deinem Herrn und König. Das ist die wichtigste Frage. Ist er dein Herr und Meister, dem du glaubst und gehorchst? Diese Frage entscheidet über dein ewiges Schicksal und nur du kannst sie beantworten. Nun, was hat dieser Text uns zu sagen, die wir auf dieses Erbe warten? Lasst mich es möglichst einfach zusammenzufassen, wie der Herr zu mir gesprochen hat durch diesen Text. Nun, wozu hat Gott uns gerettet? Ich denke, ich habe es euch gezeigt aus diesem Text in 1. Petrus. Er hat uns gerettet für eine herrliche Zukunft. Zukunft ist das, was noch kommt. Okay, also, dein Leben läuft nicht so, wie du es dir vorstellst momentan. Das ist in Ordnung. Alles könnte irgendwie besser sein in deinem Leben. Das ist okay. Die Gemeinde könnte irgendwie besser sein. Das ist okay. Die Gemeindeleitung hat vielleicht den einen oder anderen Fehler. Das ist auch in Ordnung. Du erlebst Schwierigkeiten. Das ist okay. Du erlebst Stress. Okay. Du leidest. Das ist in Ordnung. Dein Erbe wird nicht angetastet. Alles Gute, was wir jetzt schon erleben, ist noch nicht unser Erbe, es ist Gottes Gnade obendrauf. Wir sind gerettet für eine Zukunft. Wenn Gott den Himmel auf die Erde bringt, nicht wir Christen, den Himmel auf die Erde irgendwie menschlich, mit menschlicher Weisheit und menschlicher Kraft versuchen auf die Erde zu bringen. Nein, Gott bringt den Himmel auf die Erde. Und er gib dir dein Erbe zu seiner Zeit und bis dahin bewahrt er dich durch den Glauben. Und darum halte an ihm fest, harre aus, verlass dich ganz auf sein Wort, nicht auf das, was Menschen dir sagen. Harre aus, dein Erbe kommt. Amen. Lass uns zu Beginn zu dem Herrn, der uns das Erbe gibt, beten und ihm danken. Großer Vater im Himmel, gelobt seist du, barmherziger Gott, dass du uns diesen wunderbaren Plan der Errettung zeigst und wir nicht nur Zuschauer sind, sondern wir selbst Anteil daran haben. Wir selbst Darsteller sind darin, weil du uns an uns gedacht hast. Du hast uns zuvor geliebt. Und wir jetzt in dieser Zeit, wir sind es, denen diese Verheißung gelten. Du hast uns für eine Zukunft errettet, die wir nicht erahnen können, aber auch doch erahnen können. Denn es ist so, wie wir jetzt schon Freude daran haben, Gemeinschaft zu haben, dir zu dienen, Freude zu haben, mit unserem Körper dich zu ehren. All das wird dann noch viel wunderbarer sein, weil wir keine Sünde mehr kennen werden. Danke für diese Zukunft, aber danke auch, dass du diesen Weg dahin uns bewahrst. Danke, dass wir nicht jetzt wie auf einer Seite der Kluft stehen und der Himmel auf der anderen Seite ist und wir überlegen, wie kommen wir darüber? Nein, du bist es, der die Kraft hat, uns zu bewahren, uns bis zum Ziel zu bringen. Und es liegt nicht an unserer Kraft, sondern an deiner Kraft. Und deine Kraft wird dadurch deutlich, dass wir am Glauben festhalten. Herr, bitte segne du diese Geschwister hier, dass sie neu oder dass sie in ganzer Einheit zusammenstehen, einander im Glauben stärken, nicht irgendwie in Zweien oder gegeneinander arbeiten, sondern dass sie im Glauben zusammenstehen zu dem Ziel. Und Herr, füge noch viele hinzu, dass viele durch sie die Herrlichkeit, deine Herrlichkeit sehen können, wie der Vater, wie du, Vater, den Sohn liebst, wie der Sohn den Vater liebt, wie der Heilige Geist in allem wirkt und den Sohn verherrlicht. So bete ich, Herr, lass uns diese Sicht nicht vergessen in unserem Alltagsleben, dass wir auf dich blicken. Du bist unser Herrngott. Wir loben dich. Amen.